Grüezi miteinander und herzlich willkommen zur 226. Folge des Brettspieler-Podcasts, die Welt nicht braucht. Ich bin der Sören aus der Schweiz, heute zusammen. Moin moin, liebe Leute, Folge 226 steht schon bereut. Nee, ihr wisst Bescheid, ich bin ja zurzeit noch am Aufnehmen, aber danach könnt ihr es dann hören. Also jetzt, ihr wisst, ja, genau. Stop mit Cringe, wir machen weiter mit den Spielen, die ich gespielt habe, nach dem Intermezzo. Bis gleich. Letzten Sonntag haben wir gespielt, die Händler vom Taubertal, das Kartenspiel. Da war mein Schwager und meine Frau wieder zu Besuch. Meine Frau, die wohnt schon hier, aber mein Schwager, der war zu Besuch und wir konnten das spielen. Und hier mal in erster Linie geht mal ein Gruß raus an die beiden Brettsäckel, Lou und Pete. Die haben das Spiel nämlich empfohlen in ihrer letzten, vorletzten Folge. Was kann ich mehr? War es die letzte? Hört einfach rein. Gruß an die Jungs. Bye. Eben haben wir das Spiel gespielt, die Händler vom Taubertal. Hier noch kurz die Rahmendatenfakten. Das Spiel kam 2021 raus vom Autoren Christoph Kraus. Mann, jetzt hört's ab mit den Reimen. Das Ganze wurde veröffentlicht von der Stadtlader Königshofen. Das Ganze ist ein Handkartenmanagementspiel, bei dem wir einfach diese Karten zur Verfügung haben. Wenn wir am Zug sind, haben wir eine von drei Möglichkeiten, was wir mit unseren Handkarten machen können. Das ist, entweder können wir weitere Handkarten nachziehen, also zwei Stück, oder wir können von den ausliegenden Karten eine Aktion ausführen, was meistens darin endet, dass man ein Produkt kauft. Oder man kann Produkte oder Waren verkaufen, die man bereits gesammelt hat. Ja, entweder eine von diesen drei und danach ist schon die nächste spielende Person am Zug. Worum geht's da? Im Großen und Ganzen treibt der schwarze Ritter sein Unwesen. Nee, der ist halt einfach unterwegs im Taubertal und terrorisiert alle Leute. Wir wollen den irgendwie vertreiben und seine Burg halt dem Untergrund weihen. Mann, das Deutsch heute ist ganz schlimm, tut mir leid. Und darum versuchen wir halt eben möglichst gut Geld zu machen, damit wir uns dann später in Kullesheim zum Büchsenmeister gehen können und dort Kanonenkugeln kaufen können, damit wir halt seine Burg ja halt flach machen können. Ja, wie machen wir das? Wir haben Aktionskarten auf der Hand. Das sind verschiedene Karten in verschiedenen Farben, gelb, blau und rot und orange. Die haben Zahlenwerte drauf von 1 bis 4. Und wenn wir eine Aktion ausführen möchten in den verschiedenen Dörfern, Städten, Gemeinden, Bronnbach, Werbach, Großrinderfeld, Grünsfeld, Wittighausen, Königshofen, Mergentheim, Boxberg, Lauda, Bischofsheim, Königheim und Köllersheim, ja, dann müssen wir eben diese Handkarten ausspielen. Entweder sind das ja Karten in den gleichen Farben wie gelb-gelb, blau-blau, rot-rot, orange-orange, dann können wir da halt irgendwelche Mehl, Stoffe, Amboss, also Werkzeuge und Wein kaufen. Wir können aber auch irgendwie drei gleiche Zahlen abgeben, um Gewürze zu kaufen, und so weiter und so fort. Wir können da auch noch weitere Aktionen machen. Zum Beispiel können wir halt um das Spiel gamblen. Wir können irgendwie versuchen, halt zwei gleiche Zahlen abzugeben. Dann können wir versuchen, um Geld zu spielen, müssen halt einfach Push-Your-Luck-mäßig Karten, wonach sie Stapel ziehen, einfach keine Eins, kein Hochwasser und keinen schwarzen Ritter. Dann kriegen wir je größer das die Zahl ist, die wir zusammen addieren können, desto höher ist der Betrag, den wir kriegen. Also bis zu 5 Münzen ist da möglich. Wir können auch irgendwie die Zahlenwerte 1, 2, 3 und 4 geben, damit eben zum Kloster in Brombach gehen und hoffen, dass wir da etwas Geld davon rauskriegen. Es gibt auch die Möglichkeit, einen Wachturm zu kaufen. Da muss man irgendwie 3 gerade oder 3 ungerade Karten abgeben, je nachdem, was gerade aktuell verlangt wird. Und danach, wenn man die Karte ausspielt, ja, müssen die mitspielenden Personen quasi alle ihre Handkarten zeigen. Davon darf man sich dann eine davon nehmen. Oder man kauft sich die 10 Scheune in Boxberg. Vom nächsten Warenverkauf, die eine Person halt so tätigt, kann man sich eine beliebige Ware auswählen. Und so weiter und so fort. Also sind eben 12 Ortschaften, die halt eben solche Waren verkaufen oder bei denen man halt gewisse Aktionen ausführen kann. Und dafür geben wir unsere Handkarten ab. Aber wir wollen ja auch teilweise Waren wieder verkaufen. Dazu gibt es 4 Karten, die eben auch ausliegen. Das sind eben Multi-Use-Karten. Die bedienen da nicht nur halt die Waren, die sie verkaufen oder diese Aktionen, die sie ausführen, sondern unten gibt es noch einen dünnen Streifen, etwa ein Drittel oder ein Viertel von der Karte, bei dem halt immer wieder der Ankauf irgendwie wechselt. Bei dem halt gewisse Produkte abgeben kann, zum Beispiel 2 Wein und ein Werkzeug, gibt die irgendwie 7 Münzen oder ein Wein und ein, ja, 2 Wein und ein Mehl gibt 5 Münzen und so weiter. Also das Angebot oder die Nachfrage ändert sich immer wieder, muss halt immer genau schauen, was man zurzeit aktuell sammeln sollte. Dann kann es halt eben sein, dass die mitspielenden Personen auch diese Waren wieder oder dieses Kaufangebot halt annehmen und ihre Waren dann verkaufen, muss man also fix sein und immer schön flexibel, um möglichst viel Waren zu haben und danach die auch schnell und günstig zu verkaufen, damit man eben zum gewinnbringenden Geld kommt. In Kolosheim selber, da gibt es eben diese Kanonenkugeln zu kaufen, die dann eben auch einen Wert haben von irgendwo zwischen 7 und 10 Münzen. Da muss man halt eben auch immer bereit sein, das Geld zu haben und diese Kanonenkugel dann teilweise günstig, teilweise dann eben teuer zu kaufen. Rückgeld gibt es da hier eben leider keins. Wenn man es nicht genau zahlen kann, ist halt eben Pech gewesen. Das ganze Spiel, eben Aktionskarten nehmen, Aktionen ausführen oder Waren verkaufen, das wird halt so lang gespielt, bis es eine Person geschafft hat, eine bestimmte Anzahl Kanonenkugeln zu kaufen. Jetzt zu dritt und zu viert sind das 3 Kanonenkugeln, wenn man es zu zweit spielt, sind das 4 Kanonenkugeln, soweit ich mich erinnern kann. Wir haben das gespielt, es hat etwas einen harzigen Start gehabt, bis wir halt alle Karten verstanden haben, was die von uns wollen. Es ist eine gewisse Zeit gegangen, aber dann irgendwann kam es dann ins Laufen und auch da hat es dann Spaß gemacht, weil man muss das Spiel halt wirklich schnell spielen, damit man da in einen gewissen Flow kommt. Das ist eine Runde, die darf da nicht länger wie eine Minute dauern, die darf da höchstens irgendwie 15 Sekunden dauern. Also das bedeutet, ein Durchgang von einem Spielenden zu anderen Spielenden sollte 15 Sekunden, 20 dauern. Das muss wirklich zackig gehen, sonst kommt das da irgendwie ins Stocken und es kann dann schnell monoton werden, weil man immer wieder dasselbe macht im Großen und Ganzen. Eben Karten nehmen, weil man nichts anderes machen kann, Aktionen ausführen, weil man es gerade sich leisten kann mit den Handkarten oder Waren verkaufen, oder die man gerade auf der Hand hat, und dann später natürlich die gewinnbringenden Kanonenkugeln in Kolosheim beim Bürstenmeister zu kaufen. Hat uns Spaß gemacht, im Großen und Ganzen dauerte aber für das Spiel, das es ist, in der ersten Partie etwas lange. Trotzdem finde ich es auch cool und bedanke mich da nochmals bei Lou und Pete von den Brettsäckeln für diese tolle Empfehlung. Gespielt haben wir dann auch noch zu dritt Hüge. Ich hatte da ja schon Erfahrung, da ich es gegen die Irene letzte Woche gespielt habe, jetzt eben gegen den Schwager und gegen meine Frau, habe ich natürlich komplett abgeräumt. Sie hatten keine Chance gegen mich, denn meine Punktezahl war sehr hoch. Keine Ahnung, was es war, aber gewonnen habe ich trotzdem. Danach ging es schon in den Urlaub mit meiner Familie. Wir haben dann als erstes Spiel dann am Abend im Zelt oder außerhalb vom Zelt, weiß es gar nicht mehr, gespielt. District Noir, habe das meiner Frau schon wieder beigebracht, da wir das schon mal gespielt haben, letzten November dann mit meinen eigenen Karten. Wir haben das da gespielt und dieses Mal hat aber meine Frau gewonnen. Soweit ich mich erinnern kann, doch ziemlich sicher. Aber das Ganze über die Punkte, nicht über die Gebäude. Und das hat sie sehr gut gemacht. Gespielt haben wir danach noch ein Sea Salt and Paper. Und das war vermutlich meine beste Partie, die ich je gespielt habe. Denn ich habe das Spiel innerhalb von 2 Runden halt komplett gewonnen. Die erste Runde habe ich halt so gewonnen mit 16 Punkten. Und die zweite Runde dann mit 24. Also ich hatte 21 Punkte, dann noch 3 Punkte für den Farbbonus. Und mit diesen 24 habe ich die 40 Punkte voll gemacht. Ich war selber erstaunt. Das hat mir Also ist mir extrem gut geglückt. Die zweite Partie hatte ich da, also in der zweiten Runde hatte ich da beide Matrosen zusammen und den Matrosenbonus von 3 Punkten, 2 mehr Jungfrauen und schon bereits 4 Duo-Karten ausliegend gehabt. Das hat mächtige Punkte gegeben. Hat mir also richtig Freude gemacht und meine Frau. Ich war da noch am Rechnen und habe da falsch zusammengerechnet und sie hat mich nur noch so schräg angeschaut und hat gedacht, Mann, Junge, bist du doof? Du hast schon lange gewonnen. Sie war schon am Aufräumen so praktisch und hat mich nur noch so schräg angeschaut, weil ich es nicht kapiert habe, dass ich bereits das Spiel gewonnen habe. Und am anderen Tag haben wir dann wieder eins meiner Lieblingsspiele, oder nein, eins der Lieblingsspiele meiner Frau gespielt, und zwar Resakana, weil es schon länger nicht mehr auf den Tisch gekommen ist, einfach in der Basisversion ohne die beiden Erweiterungen. Auch da hat meine Frau gewonnen. Ich habe mich da teilweise sehr lange auf die Seeschlange versucht zu versteifen, habe da versucht, meine Frau anzugreifen und erst später dann begriffen, dass das Angreifen wirklich scheiße ist in dem Spiel. Da heißt es zwar, dass die gegenüberliegende Person dann oder alle betroffenen Personen im Prinzip 2 Leben abgeben müssen. Leben sind da eben diese grünen Tokens. Und dann steht er noch in der Blase, ja, falls sie das nicht können, können sie auch ein Artefakt abwerfen. Was natürlich mega stark ist, weil ich dann ihre Maschinerie zerstören wollte. Es ist aber so, dass wenn man nicht 2 Leben zahlen kann, und das haben wir extra noch in der Anleitung nachgeschaut, dann kann man irgendwelche, ja, Ressourcen abgeben. Und somit war mein ganzer Plan futsch, denn sie hatte unendlich viele Ressourcen. Und dass da irgendwie etwas Schlaues aus ihr rauszuholen, das hat dann ja irgendwie 1-2 Runden lang gar nichts gebracht. Und somit musste ich dann später eine andere Strategie fahren, mal einen Ort der Macht mir holen und da versuchen, mit der Meerjungfrau noch mehr Gold drauf zu schaufeln. In der letzten Runde habe ich es dann noch bis zu 10 Punkten geschafft, aber da hat meine Frau schon mit 11-12 Punkten gewonnen. Tja, schade war's. Das war's aber schon bereits mit den Spielen, die ich so in den Erwachsenenrunden gespielt habe.
Welche Spiele hat Papa mit uns gespielt?
Bereits im Urlaub haben wir mit den Kindern Tipperary gespielt. Am ersten Abend, mein Sohn, der war schon im Bett und hat etwas Tablet-Zeit konsumiert. Meine Tochter war mit dabei und hat mit uns Tipperary gespielt. Ist natürlich noch nichts für 6-Jährige, trotzdem konnte sie da schon halbwegs gut mitspielen. Hat Spaß gemacht. Gewonnen habe dann aber trotzdem ich. Es wurde dann immer dunkler draußen und wir mussten dann noch später etwas Licht installieren, damit wir auch noch die Punkte zusammenzählen konnten. Am Ende waren es dann 97 Punkte für mich, 90 für meine Frau und meine Tochter hat dann eben auch noch mitgespielt. Am nächsten Tag, mein Sohn, als er gesehen hat, dass wir Tipperary spielten und er sich halt blöderweise nicht mehr an den Namen erinnern konnte, war er etwas traurig und hat gesagt, bei der nächsten Partie sei er dann auch mit dabei, was dann auch der Fall war, eben am folgenden Tag. Meine Tochter, sie hat aber dann doch keine Lust mehr, das mit uns mitzuspielen. Und ja, mein Sohn, der hat dann eben so gut gespielt, unglaublicherweise, dass er seine Mutter und sein Vater halt ja mit den Füßen getreten hat und das Spiel gewonnen hat. Genau. Gespielt haben wir dann an einem anderen Tag Gacha, das Spiel von dem Board Game Circus, bei dem wir halt eben Handkarten ausspielen müssen, um gewinnbringende Punkte einzuholen und auch immer wieder mal ja halt ausliegende Gacha-Karten uns sammeln können. Die haben auf der Rückseite halt, geben auf der Rückseite an, was halt in dem Automat stecken könnte und wir versuchen da halt möglichst die Karten zu ziehen, wie wir sie halt brauchen für die Auslage. Ja, das wird halt so lange gespielt, bis entweder ja die ganzen Bonuskarten durch sind oder die Bonus-Token oder die Belohnungskarten oder falls der Nachzugstapel halt so weit leer ist, dass man nicht wieder 4 Stapel erstellen könnte, was dann vermutlich super selten eintrifft. Da hat mein Sohn das Spiel gewonnen. Gespielt haben wir dann sehr oft und wiederholt Kariba, das Spiel von Helvetic, vom Autoren Rainer Knizia, wirklich eins der besseren Spiele von Helvetic, bei dem wir Handkarten haben in den Werten von 1 bis 8, sind verschiedene Tiere drauf, von der Maus bis hin zum Elefanten. Das sind Tiere, die sich um das Wasserloch, um das Wasserloch kämpfen. Und zwar legen wir halt, wenn wir am Zug sind, von den 5 Handkarten, die wir haben, können wir so viel auslegen, wie wir wollen, aber es müssen immer die gleichen Zahlen sein. Aber falls wir gleiche Zahlen legen, müssen wir nicht alle gleichzeitig hinlegen. Und zwar versuchen wir halt an das Wasserloch eben diese Tierkarten auszuspielen. Wenn 3 Tierkarten an einer Stelle liegen, dann dürfen wir das nächstkleinere Tier, den Stapel, zu uns als Punktestapel nehmen. Das muss jetzt bei 3 Dreien, muss das nicht die 2 oder muss es nicht zwingend die 2 sein, es kann auch die 1 sein, falls bei der 2 nichts liegt, nehmen wir halt alle 1er Karten. Falls da nichts liegt, dann dürfen wir natürlich auch nichts nehmen, da war einfach Pech. Und jedes Mal, wenn wir halt eine weitere Karte an diese bestehenden 3 hinlegen, dann wird die Aktion wieder ausgelöst, also dann können wir wieder die nächsten niedrigen Karten, die ausliegen, wieder auf unseren Punktestapel legen. Und das Ganze muss natürlich auch noch den Kreis schließen können. Das einzige Tier, das nämlich den Elefanten verjagen kann vom Wasserloch, ist die Maus. Aber die Maus schlägt nur den Elefanten, kein anderes Tier, das dann eben im Kreis noch ausliegen könnte. Das Ganze wird so lange gespielt, bis alle Handkarten durch sind. Danach wird noch mit den Handkarten fertig gespielt. Die erste Person, die keine Handkarten mehr hat, die beendet dann das Spiel komplett. Es wird gezählt, wer wie viele Karten hat. Die Kartenwerte sind da aber gleich. Das Spiel ist extrem cool. Es wird sehr schnell gespielt insgesamt. Kurzweilig und sorgt immer wieder mal für Ärgermomente, weil man dann eben halt eine Karte bedienen möchte, um den großen Stapel mal endlich abzuräumen, und da kommt eine mitspielende Person halt zuvor und macht das Ganze dann halt eben zunichte, weil sie da noch ein passendes Zebra legen konnte. Ja, Pech war's. Hey, macht wirklich mega, mega Spaß. Kariba kann ich nur wiederholt empfehlen, falls ihr da noch irgendwie dazu kommt. Ein kleines Familienspiel, das man halt überall mitnehmen kann und auch schnell spielen kann, und es macht wirklich Spaß. Hat auch eine gewisse Tiefe, darf man nicht missachten. Kann ich hier absolut empfehlen. Macht das doch, holt euch das Spiel. Gespielt haben wir dann noch Triquetta, das kommt ja zurzeit sehr oft auf den Tisch. Das konnte ich mit meiner Tochter spielen. Das Spiel hat dann aber ich mit wenigen Punkten Abstand gewonnen. Aber meine Tochter, sie wollte nicht locker lassen, hat gesagt, sie möchte noch eine einzige Karte ziehen. Und ich habe gesagt, ja, jetzt schau mal her. Wenn du jetzt schaffst, eine 7 zu ziehen, dann hast du mehr Punkte als ich. Sie hat dann vom Nachsichtstapel eine 7 gezogen und konnte noch meine Punkte übertreffen und hat dann somit das Spiel inoffiziell zwar, aber sie hatten das Spiel halt auch noch gewonnen. An einem Abend haben wir dann noch zu viert Diamant gespielt, das Push-or-Luck-Spiel, bei dem wir Abenteurer sind und über 5 Runden halt immer tiefer in die Mine eindringen wollen, um dort gewinnbringende Rubine und eben die namensgebenden Diamante abzustauben. Auf jede Karte, die wir aufdecken, steht eine bestimmte Zahl drauf, die angibt, wie viele Rubine das zurzeit ausliegen. Die werden halt mit allen teilnehmenden Personen gleichmäßig aufgeteilt. Der Rest, der bleibt aber auf der Karte liegen. Und in jedem Zug entscheiden wir uns dann quasi, ob wir weiter in die Mine eindringen wollen oder ob wir wieder zurückgehen, um Relikte, die ausliegen, und Diamanten, die ausliegen, halt in unser Portemonnaie nehmen wollen. Und alles, was wir bisher gesammelt haben, das können wir dann eben zu unserem Raubzug gut halt eben reinlegen. Falls wir aber Fallenkarten aufdecken, dann ist es bei der ersten Fallenkarte noch nicht so schlimm. Sollte die zweite Fallenkarte vom gleichen Typ, das war Feuer oder Schlangen oder Spinnen oder eine Bärenfalle oder eben so eine Kugelfalle, sollte eine zweite Falle aufgedeckt werden, dann ist die Runde vorbei. Wir verlieren alles, was wir bisher auf dieser Strecke gesammelt haben, und die nächste Runde beginnt. Das Ganze wird dann eben über 5 Runden lang gespielt. Die Person mit den meisten Diamanten, Rubinen quasi, die hatten das Spiel gewonnen. Diamanten, die zählen hier 5 Punkte, Rubine zählen 1 Punkt. Relikte, die man durch das Spiel hindurch sammelt, sind die ersten 3, die sind 1 Diamant wert. Die letzten 2 sind 2 Diamanten wert. Ja, eben die Person mit den meisten Diamanten, das ist ganz logisch, gewinnt denn das Spiel. Wieder zurück zu Hause wollte meine Tochter Einhorn Glitzerglück Wolkenstapler spielen. Lange ist her, als wir das Spiel gespielt haben. Sonst hat sie immer Einhorn Glitzerglück Freundequartett hervorgeholt. Ja, die Wolkenstapelei, die gab uns irgendwie in dieser Partie leider gar nichts mehr. Wir sind da total rausgewachsen. Ich ja sowieso, aber meine Tochter mit ihren jetzt 6, 6,5, bald 7 Jahren, ja, die konnte ihr dem Spiel auch nicht besonders viel mehr abgewinnen. Trotzdem, ja, gute Erinnerungen an früher, da wir das doch sehr, sehr, sehr oft gespielt haben. Gespielt habe ich mit meinem Sohn Wanderlust, ein Spiel, das ich als Rezensionsexemplar von der Game Factory bekommen habe. Das Spiel kam jetzt 2023 raus bei der Game Factory, der Autor ist der Phil Walker Harding. Bei Wanderlust haben wir ein Deckbuilding-Spiel, und zwar ein ganz simples, ohne großes Schnickschnack, haben wir ein variables Deckbuilding-Spiel, bei dem wir halt in einem Zeltcamp sind und wir müssen da bei möglichst allen Aktivitäten möglichst weit auf der Wanderstrecke nach vorne kommen. Es werden Wanderstreckenkarten ausgeteilt, bei dem wir mit unseren Meeple nach vorne laufen können. Es ist ein 3x3 Raster, also sind irgendwie pro Wanderstrecke sind das 3 Täfelchen, die wir nach vorne schreiten müssen. Jedes Mal, wenn wir eine Brücke überquert haben mit allen unseren Figuren, dann kriegen wir ein Abzeichen. Das erste Abzeichen, was wir kriegen, ist ein mitgemacht Abzeichen. Bei der zweiten Brücke, wenn wir mit allen Meeple drüber gelaufen sind, dann kriegen wir ein Abzeichen für den Camp Champ. Und falls wir über die letzte Brücke gelaufen sind mit einem einzelnen Meeple, dann kriegen wir ein Aktivitätstoken für die ausliegende Aktivität. Das ganze Deck besteht im Prinzip jeweils immer aus 3 Decks, die wir halt selber auswählen können. Da gibt es verschiedene Freizeitaktivitäten wie Kochen, Wasseraktivitäten oder natürlich sportliche Aktivitäten, Freundschaftsspiele oder was gibt's da alles noch? Keine Ahnung. Ich habe da nur mit den ersten 3 Sets mal gespielt gehabt. Irgendwas basteln gibt es. Es gibt eben Freundschaftsspiele oder halt andere sportliche Aktivitäten. Im Großen und Ganzen sind dann einfach immer Decks, die aus 28 Karten bestehen. Die werden halt gemischt und die liegen offen aus. 2 Karten liegen offen aus, die man da jeweils kaufen kann für Energie. Das Spiel ist wirklich ein normales Deckbuilding-Spiel, bei dem kein spezieller Twist mit dabei ist. Die 5 Karten, die man halt aufzieht, die kann man verwenden, um ihre draufliegende Aktion zu verwenden, oder man wirft sie ab für eine Energie. Mit Energie können wir weitere Karten aus der Auslage kaufen. Das sind daneben jeweils 2 offenliegende Karten von den Aktivitäten, die halt dazu gelegt werden in dem Spiel, eben 3 verschiedene jeweils, und dann Basiskarten, die davon gibt es auch 3. Das eine ist quasi ein Snack für 2 Energie, da kriegt man dann danach, wenn man die ausspielt, jeweils 2 Energie beim Abwerten dieser Karte. Oder die Wanderkarte, man darf 1-3 Karten abwerfen aus der Hand und kann auch gleiche Anzahl an Karten nachziehen. Oder man läuft mit der Uhr, mit dem Wecker, ein Schritt auf irgendeinen bestimmten Track nach vorne. Die Tracks selber sind dann eben solche Schritte, die man ablaufen kann. Teilweise kriegt man Energieriegel, wenn man über ein bestimmtes Feld gelaufen ist, oder man darf eine weitere Karte ziehen, oder man darf einen weiteren Schritt auf einem Feld nach vorne laufen, wenn man über diese Felder gezogen ist. Das ganze Spiel wird dann so lange gespielt, bis es eine Person geschafft hat, mit allen seinen Meeplen ein vorderes Abzeichen, also ein Aktivitätsabzeichen, abgeholt zu haben. Dann ist das Spiel durch. Es wird noch so lange gespielt, bis hin zum Startspieler, startspielende Person. Die kommt dann nicht mehr dran und dann ist die Partie fertig. Gezählt werden dann alle Punkte, die man gesammelt hat, quasi von allen Abzeichen. Die sind von der Wertigkeit in absteigender Höhe. Die Person, die halt zuerst so ein Abzeichen geholt hat, die kriegt die meisten Punkte. Und die Person, die dann später kommt, die kriegt weniger Punkte. Dann auch gibt es noch Punkte auf den Karten, die man sich durch das Spiel hindurch gekauft hat. Von 1-2 oder 3 Punkten kann da alles Mögliche drin liegen. Genau. Im Prinzip, was machen denn die Karten im Großen und Ganzen? Also was jedes Deck mal hat, ist, dass man 1, 2 oder 3 Schritte auf dem dementsprechenden Track nach vorne laufen kann. Das ist bei allen gleich, denn man muss nach vorne kommen. Wenn man solche Karten nicht gekauft hat, dann wird es schwierig, sich überhaupt nach vorne zu bewegen. Es gibt dann Karten, die halt alle sehr deckspezifisch sind. beim Kochen ist es so, dass die halt möglichst viel Energie geben, dass man möglichst viel danach noch kaufen kann. Bei den Wasseraktivitäten ja, gibt es halt solche, die fühlen sich nicht sehr spezifisch an, dann, dass man vielleicht auf anderen Tricks mal noch zwei Schritte nach vorne laufen kann, dass man halt irgendwie Energieriegel kriegt. Energieriegel sind auch das quasi Geld, das man halt anfassen kann, nicht imaginär herrscht, die man aber nur 6 davon behalten kann, aber die kann man mit über die Runde nehmen und somit quasi auch größere Energiebeträge sammeln, um sich Karten mit der Wertigkeit oder mit Kosten von 8 auch später kaufen kann. Es gibt Decks, die sind eher freundschaftlich ausgelegt, bei denen man halt gekaufte Karten, wenn man sie benutzt hat, die kommt dann auf den Ablagestapels einer gegenspielende Person, also sehr freundschaftlich. Aber es gibt auch ein Deck, das eher halt etwas fies ist, um die Interaktion zu fördern, bei dem halt Leute, die mitspielenden Personen auch Karten von der Hand abwerfen müssen, falls eine solche Karte gespielt wird. Aber es sind irgendwie die einzigen, die halt hier groß etwas mit der Interaktion machen. Die Interaktion selber kommt halt über die Geschwindigkeit, wie man über diese Brücken läuft. Die Person, die halt eben schneller ist, die kriegt die höherwertigen Auszeichnungen. Ansonsten spielt sich das Spiel brutal schnell, wenn man mal verstanden hat, was die einzelnen Karten macht. Quasi wie beim die Händler vom Taubertal, dass man die Karten einfach nur noch so hinklatscht und einfach die Karten von der Auslage kauft, weil man weiß, hey, ich muss nach vorne kommen, also brauche ich diese Karte. Hey, ich brauche mehr Energie, um mir die teuren Karten zu kaufen, also nehme ich diese Karte. Also es wird extrem schnell gespielt. Wir haben es eben zu zweit gespielt mit meinem Sohn und der war, Entschuldigung, das Hüsteln, der war innerhalb von 5 Minuten war er so im Flow drin, dass wir wirklich uns innerhalb von 10-15 Sekunden Takt abwechselnden und das war halt jeweils mit 5 Handkarten, die wir gespielt haben, wir waren da brutal schnell unterwegs. Aber es hat mir so viel Freude gemacht, dass es diese Woche auch gerade wieder mitspielen will. Meine Frau, die hat nur von der Küche her zugeschaut und hat gesagt, sie wäre dann bei der nächsten Partie auch mit dabei. Wanderlust hat uns jetzt in der ersten Partie Spaß gemacht. Was mir hier persönlich nicht besonders viel Spaß bereitete, war der Aufbau und der Abbau. Man muss sich da vorstellen, dass jedes Kartendeck, das da mitgeliefert wird, seine eigene Tuckbox hat. In dieser Tuckbox hat es dann auch noch Auszeichnungen drin. Und es gibt dann jeweils solche Einerkarten, die jede Person aus jedem Deck halt auch auf die Hand als Startdeck kriegt, so wie auch weitere 7 Karten aus dem Basisdeck, die einfach heißen Licht aus. Die bringen also als Aktion nichts, aber die kann man halt abwerfen, um sich halt Energie zu generieren und Karten zu kaufen. Diese 7 Karten aus dem Basisdeck und jeweils eine Karte aus jedem anderen Deck, ja, die muss man halt zusammenstellen, um das Spiel zu starten und die muss man halt danach wieder auseinandernehmen und wieder in ihre separaten Tuckboxen tun, um das Spiel halt wieder auf Null zu resetten, was dann teilweise doch recht lange dauert, beim letzten Spiel halt festgestellt haben. Trotzdem, das Spiel macht nichts falsch, Wanderlust, von Phil Walker Harding bei der Game Factory erschienen. Und das waren bereits die Spiele, die wir jetzt so diese Woche gespielt haben. Der Urlaub ist durch. Ich habe noch eine Woche Ferien hier zu Hause, die ich noch etwas mit Gartenarbeit verbringen werde. Mal schauen, wie es da aussieht mit dem Spielen nächste Woche. Ja, das was mit den Spielen, die ich jetzt so diese Woche gespielt habe, aus der Print-and-Play-Bastleck kann ich nicht allzu viel berichten. Gebastelt habe ich jetzt diese Woche nicht, aber ich wäre etwas am PC, um 1, 2, 3 Spielprojekte irgendwie zu beginnen, um mir Karten zusammenzustellen und so weiter und so fort, ich dann eventuell übernächste Woche dann wieder basteln kann, falls die Zeit erlaubt. Diese Woche ja, hatten wir Freude mit die Händler vom Taubertal, eben das Kartenspiel, das schnelle Spiel ums Bombengeschäft, ist übrigens der Untertitel vom Spiel, bei dem man das Spiel eben möglichst schnell spielen kann, damit man da gewinnbringend auf seine Kanonenkugeln kommt, hat uns sehr gut gefallen, können wir also hier auch mal sagen, falls ihr da irgendwie dazu kommt, holt euch das Spiel. Ansonsten mit den Kindern hat diese Woche wieder mal Tipperary extrem viel Spaß gemacht und nach Kariba, was ich schon länger nicht mehr gespielt habe, ist wirklich ein absolutes Highlight, was wir diese Woche wieder auf den Tisch gebracht haben. Ja, Wollt ihr mehr hören, dann hören wir uns wieder nächste Woche. Somit bleibt mir nämlich heute nichts weiteres mehr zu sagen als gut Brett, weiterspielen, ciao zusammen. Ja, wir sind gerade ein paar wenige Tage mit der Familie im Tessin gsi und gerade dort, wo sie so heftig geschifft hat, haben wir dürfen unser Zelt aufstellen. Die erste Nacht ist dann auch noch trocken gsi, bis die erste Nacht gsi, wo es geschifft hat zwar, aber unser Zelt ist dicht gsi. Am nächsten Morgen ist dann das Unglück passiert. Das Zelt hat sich selber in die Luft aufgelöst. Nein, es hat sich gesprengt. Weil wir so ein aufblasbares Zelt haben, hat es eine Strebe gesprengt. Und die haben wir dann am nächsten Tag irgendwie müssen flicken. Hat geklappt. Wir sind trocken über die Runden gekommen. Hey, wir hören uns in der nächsten Woche. Bis dahin. Ciao zusammen.